Ihnen und Ihren Familien, alle, die Sie lieben und die Sie lieben und allen Menschen, die Ihnen am Herzen liegen, wünsche ich Gottes reichen Segen für das Jahr 2019. Zu Beginn eines neuen Jahres gehen einem immer viele Gedanken durch den Kopf, was das neue Jahr wohl bringen wird. Manche sprechen davon, dass man am Jahresanfang ein Buch mit 365 leeren Seiten bekommt und einen Bestseller daraus machen kann. Henry Ford wird mit den Worten zitiert: Es hängt von dir selbst ab, ob du das neue Jahr als Bremse oder als Motor benutzen willst. Es gibt auch den blöden Spruch, letztes Jahr standen wir vor einem Abgrund, doch dieses Jahr werden wir einen großen Schritt nach vorne machen. Manche nehmen sich zum Jahresanfang immer einiges vor. Mehr Sport, weniger Essen, regelmäßig beten, tägliche Bibellese und so weiter. Diese Vorsätze hatte ich auch schon und manchmal habe ich es auch länger oder eher kürzer durchgehalten. Außerdem könnte man sich solche Dinge ja auch an jedem x-beliebigen Tag vornehmen. Mir gefällt ein Spruch besser. Das Jahresende ist kein Ende und kein Anfang, sondern ein Weiterleben mit der Weisheit, die uns die Erfahrung gelehrt hat. Nicht ganz so wie gestern, der Butler James immer wieder gesagt hat, the same procedure as last year, Miss Sophie. Aber doch ein bisschen. Wir starten in ein neues Jahr mit unserer gesamten Persönlichkeit, mit all den Dingen, die uns ausmachen, uns prägen, uns beschweren und beflügeln. Wir starten nicht neu, aber wir haben die Chance, uns weiterzuentwickeln, Neues zu lernen, zu wachsen, innerlich hin zu den Menschen, hin zu Gott. Wir alle wissen, dass es in 2019 Veränderungen geben wird, positive und negative. Wir werden uns von Dingen und vielleicht auch von Menschen verabschieden müssen. In 2019 wird es auch Veränderungen in unserer Gemeinde geben, nicht zuletzt durch unseren neuen Gemeindepastor. Ich freue mich bei all dem, was wohl kommen mag, jetzt schon auf das Jahr 2019 und ich hoffe, es geht Ihnen genauso. Es ist eine gute Tradition, das Jahr unter eine Losung, besser ausgedruckt unter einen ausgewählten Bibelvers zu stellen. Zum ersten Mal war das übrigens 1930. Damals war die erste Losung war, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Römer 1, Vers 16. In diesem Jahr ist die Losung ein Teil des Verses 15 aus dem Psalm 34 nach der Übertragung von Martin Luther. Suche Frieden und jage ihm nach. Verschweigen möchte ich nicht, dass bei Luther in dem Vers vorher steht, lass ab vom Bösen und tue Gutes. Und erst dann kommt, suche Frieden und jage ihm nach. Bevor ich auf die Jahreslosung eingehe, ist es notwendig, sich etwas näher mit dem Psalm 34 zu beschäftigen. Ich werde hierzu auch auf Formulierungen aus der Volksbibel zurückgreifen. Also bitte nicht wundern und erschrecken, wenn die Formulierungen vielleicht nicht so theologisch oder ungewohnt klingen. Lautet bei Luther die Überschrift des Psalms unter Gottes Schutz, so heißt es in der Volksbibel, Gott ist mein Held. Der Psalm 34 enthält nämlich verschiedene Aufforderungen zu einem geistlichen Verhalten und manche Bemerkungen über den Segen, der sich aus der Befolgung seiner Ratschläge ergibt. Gute Saat bringt reiche Ernte. Der Psalm passt somit sehr gut zum Jahresanfang. Wer von euch, von Ihnen danach strebt, in der Gottesfurcht Fortschritte zu machen, wird hier geeignete Anweisungen finden. Das Ganze aber nicht so sehr verkopft, sondern für das tägliche, praktische Glaubensleben. Man kann alles, was in dem Psalm 34 steht, vereinfacht in Epheser 5, Vers 10 lesen. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Es geht darum, kritisch zu unterscheiden zwischen den vielen Möglichkeiten, die das Leben bietet. In der Volksbibel beginnt der Psalm wie folgt. Dieser Song kommt von David und er ist kein Abschiedslied, denn er hat ihn geschrieben, als er einen auf voll doof machte, sich verrückt stellte, Abimelech ihn genervt wegtrieb. Also der Autor des Psalms ist König David. Er wurde ja parallel zu Saul zum König gesalbt und anschließend von diesem auf Leben und Tod verfolgt. Um sein Leben zu schützen, floh er. Auf dieser Flucht fand er Unterschlupf bei Abimelech. Aus Angst, dort nicht auch getötet zu werden, hat er den Wahnsinnigen gespielt. Ich möchte den Psalm in einige Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt, öffentlicher Gottesdienst, das sind die Verse 2-4. Gott will ich immer und ständig Danke sagen, ewig und lebendig ihm Applaus klatschen. Mit allem, was geht, will ich ihn zum Star machen. Alle Leute, die kaputt gehen, sollen lachen. Also bei Luther steht dann, meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen. Die Sachen, die er getan hat, sind genial, das sollen all die netten Menschen auch mal hören. Kommt und helft mir, Gott zuzujubeln, ihn zu loben. Er soll immer ganz nach oben zurückkehren. Er soll die Nummer eins sein, unangefochten, der jetzige Spitzenreiter, ewiger Tabellenführer. Der zweite Abschnitt im Psalm 34, die Verse 5-9, da geht es um Gemeinschaft mit Gott. Da können wir lesen, Gott ist mein ständiger Wegbegleiter. Wenn ich ihn etwas frage, dann antwortet er mir immer. Er holt mich raus, wenn ich Angst und Depressionen habe, mich irgendwelche Zwänge plagen. Wenn ihr ihn anschaut, werdet ihr leuchten. Nichts muss peinlich sein, das kann ich sagen. Echt jetzt, als ich völlig kaputt war am Boden, habe ich zu ihm gebetet und er hörte mich. Wenn du nicht mehr weiter weißt, in der Ecke stehst, keinen Ausweg mehr hast, rettet er dich. Gottes Spezialtruppe, Soldaten aus dem Himmel, beschützen den, der Respekt vor ihm hat. Er befreit ihn, sorgt für Sicherheit, nimmt die Einsamkeit, holt ihn raus aus dem Schachmatt. Probiert es aus, ihr werdet es erleben, wie Gott drauf ist. Er liebt die Menschen ohne Ende. Wie glücklich sind die Leute, die sich von ihm beschützen lassen, einkuscheln in seine Hände. Also bei Gottes Spezialtruppe meint er Engel. Im Psalm geht es weiter mit Weisungen. Die Verse 9-14 nehme ich mir mal davor. Das geht an seine besonderen Leute als an die, die an ihn glauben. Ihr sollt heute Respekt vor ihm haben, alle Tage. Wer das macht, wer tut, was er sagt, dem geht es gut jeden Tag, in jeder verzwickten Lage. Rumstreunende Hunde haben mal Hunger, sie lungern am Müllplatz rum und knurren. Die auf Gott setzen, sind nicht blöd, haben immer genug, sie gehören nie zu den Dummen. Das geht jetzt an die Jugendlichen. Hört mir zu, wenn ich euch was dichte, will euch beibringen, Respekt vor Gott zu haben, ihn als Nummer eins einzusetzen, ist wichtiger als alle anderen Dinge. Es geht weiter in dem Psalm, wo sind die Leute, die voll Spaß am Leben haben, die es radikal aussagen wollen, jeden Tag? Wer will lange glücklich sein? Wer will gute Sachen erleben? Kommt her, dann hört, was ich sag. Pass auf, was du laberst, achte auf deine Worte, du solltest keinen Schwachsinn reden. Und jetzt kommt der Vers 15. In der Volksbibel liest sich das ganz, natürlich ganz anders als bei Luther. Da heißt es, hör auf, Mist zu bauen, fang an, Gutes zu schauen, mach das radikal in deinem Leben. Nach diesen Weisungen kommen auch Zusagen in den Versen 16-23. Da heißt es, Gott hat all die korrekten Menschen auf der ganzen Welt überall ständig im Blick. Er hört auf sie, hört ihre Gebete, hat ein offenes Ohr, wenn sie zu ihm rufen wie verrückt. Aber die Menschen, die nur noch linke Dinge drehen, verwegen, andere ständig abziehen, die löscht er aus der Lebensdatei. Dann ist es vorbei. Keiner kennt sie mehr, so wie sie es verdienen. Nur auf seine Leute hört Gott. Er hilft ihnen immer aus jeder noch so üblen Situation. Die kaputt sind, depressiv, fertig, am Ende abgekämpft, befreit er dann ganz bald schon. Wer korrekt ist und gottmäßig lebt, kämpft sich auch durch viele Probleme und Not. Gott, er hilft ihm schnell. Er rettet und greift ein, er befreit ihn auch, denn er ist ja Gott. Er passt auf ihn auf, dass ihm nichts passiert, man ihm nicht die Knochen brechen kann. Wer ohne Gott lebt, kriegt selbst Ärger, so viel derber, es geht ihm selbst an den Kragen. Gott befreit das Leben von seinen Leuten, die zu ihm gehören, werden von ihm gerettet. Wer sich bei ihm verkriecht, hat nichts mehr zu befürchten. Gott durchtrennt jede Stahlkette. Also der Psalm, ich habe ihn schon mal gelesen, aber er ist mir nie so nahe gegangen wie jetzt in der Vorbereitung zur Predigt. Und meine Empfehlung ist, lesen Sie sich den Psalm noch einmal in Ruhe durch, vielleicht auch mit verschiedenen Übertragungen, vielleicht auch die Volksbibel. Und dann werden Sie vielleicht für sich das entdecken, was für Sie in dem Psalm drin steckt. Aber nehmen wir uns nun mal den Psalm 34, Vers 15 nach Luther 2007 mal vor. Also den Teil der konkreten Jahreslosung. Suche Frieden und jage ihm nach. Suche Frieden und jagen ihm nach. Blenden wir mal alles andere aus dem Psalm 34 aus und konzentrieren uns ausschließlich auf diesen Satz. Nehmen wir den Satz einmal wörtlich. Wenn es heißt, suche den Frieden und jage ihm nach, dann muss es ja so sein, dass Frieden nicht etwas ist, was einfach da ist. Noch plastischer, wenn meine Brille auf der Nase sitzt, dann muss ich sie doch gar nicht suchen. Aber bitte, da draußen ist doch Frieden. Wir beten doch auch immer, dass wir Gott danken, dass wir in Frieden Gottesdienst feiern können. Warum sollte ich also den äußeren Frieden suchen? Sehr viele von uns haben nur Friedenszeiten erlebt. Auf der Welt sieht es da ganz anders aus. Das CDF-Konfliktbarometer hat 2017 weltweit 222 gewaltsam ausgetragene Konflikte zwischen Staaten, Volksgruppen oder politischen Gruppierungen verzeichnet. Die vom Heidelberger Institut für internationale Konfliktforschung erarbeitete Studie listet dabei 20 Kriege als Auseinandersetzung der höchsten Eskalationsstufe auf. Und in 2018 hatte ich nicht den Eindruck, dass sich das gebessert hat. Und 2019? Hier in Deutschland werden wir dem 80. Jahrestag des Kriegsbeginns von 1939 gedenken. Das Ende des Zweiten Weltkriegs liegt dann 74 Jahre zurück. Die Generation, die noch aktiv gekämpft hat, wird mindestens 90 Jahre alt sein. Die Erinnerung an den Krieg geht nach meinem Eindruck, je weiter er zurückliegt, immer mehr zurück. Vor kurzem war Volkstrauertag. Als wir vor dem Denkmal für die Gefallenen standen, las ich die Namen der Leute auf den Gedenktafeln. Die meisten Namen kamen mir bekannt vor. Viele dieser Familien leben doch in Marktalbach. Die Kinder, Nichten und Neffen, Enkel, Geschwister dieser Leute kenne ich. Mir kamen die Tränen, weil ich mir das Leid, die Belastungen dieser Familien vorstellen konnte. Als Vater blitzte bei mir der Gedanke auf, wie das wohl wäre, wenn ich meine Söhne in den Krieg ziehen lassen müsste. Wie geht es Ihnen mit diesen Gedanken? Mit dem Gedanken, dass jemand aus der Familie in den Krieg ziehen muss? Noch mehr, wie wäre es denn, wenn Bomben und Raketen auf ihr Haus fallen würden? Wenn Wasser und Strom nicht selbstverständlich sind? Wenn Leben und Tod mehr als jetzt eine Frage des Zufalls wären? Doch das ist ja ganz weit weg von uns. Und ein Krieg sieht ja heute auch oft anders aus als früher. Krieg führen heißt heute unter anderem in einem beheizten Büro zu sitzen und eine satellitengelenkte Bombe in ein Haus ganz weit weg zu lenken und dabei vielleicht einen Kaffee zu trinken und einen Donut zu essen. Aber es sterben immer noch Menschen. Die sieht und hört man aber nicht. Wie bei einem Ballerspiel. Da kann man Menschen killen, es spritzt das Blut, aber es ist ja nur virtuell. Da, wo noch Soldaten sterben, wird mit viel Geld daran gearbeitet, diese mit Robotern zu ersetzen. Sterben werden also die, die sich Roboter nicht leisten können oder die zufällig da wohnen, wo Bomben fallen. Und auch wir sehen diese Szenen nur im Fernsehen oder in der Zeitung und nur dann, wenn wir es wollen. Unter dem Eindruck des Zweiten Weltkriegs und der Zeit zuvor hat man mit Nachdruck an der europäischen Einheit gearbeitet. Man hat eine Ordnung geschaffen, die für Frieden und Wohlstand gesorgt hat. Nachdem viele Staaten den Kommunismus überwunden haben und der Kalte Krieg der Vergangenheit angehörte, konnten sich demokratische Gesellschaften bilden mit allen Vor- und Nachteilen. Gehen wir doch mal zurück zu König David. Er war zuerst ein einfacher Hirte, wurde dann König, lebte in Gefahr, getötet zu werden. Er führte auch Kriege, aber vor allem sein Land zu einer echten Blüte. Und dann, wenn es der Kuh zu gut geht, dann geht sie auf Eis. Er bleibt zu Hause und delegiert den Kampf gegen die Philister. Er sieht eine fremde Frau und schon war es geschehen. Er wurde zum Ehebrecher und Mörder. Letzteres auch aus der Ferne, aber genauso gezielt wie die Lenkraketen heute, indem er den Mann seiner Geliebten auf ein Himmelfahrtskommando schickt. Wir sollten darauf achten, dass es unserer Gesellschaft heute nicht genauso geht wie König David, dass wir aus Langeweile und Reichtum in die falsche Richtung gehen. Meines Erachtens müssten wir sogar eventuell umkehren, weil ein Stück weit die Mentalität gilt, jeden das Seine, mir das Meiste. Ist es schon mal jemand aufgefallen, dass wir gefühlt nur noch von Negativen reden? Flüchtlingskrise, Altersarmut, Armut in Deutschland, Sicherheitslage katastrophal und so weiter. Man könnte meinen, wir leben in einem der ungerechtesten und unsichersten Länder der Erde. Alles ist ungerecht verteilt, alles ist schlimm. Schuldige sind dann schnell ausgemacht. Für die einen sind es die Kapitalisten, für die anderen die Banken, der Euro, dann sind es die vielen Flüchtlinge, der Islam und für die ganz Verblendeten die jüdisch-negroide Weltverschwörung. Natürlich gibt es Sorgen und Nöte. Natürlich müssen wir in unserer Gesellschaft Bedürftige unterstützen. Sicher gibt es in einer immer mehr digitalen und komplexeren Welt immer mehr Menschen, die das überfordert. Aber vieles ist doch Jammern auf höchstem Niveau. Aber vieles ist auch der Boden, auf dem das wächst, was wir geglaubt haben, nach dem Zweiten Weltkrieg hinter uns gelassen zu haben. Die Nationalstaatlichkeit und der Glaube, allein besser dazustehen. Dabei geht es den Staaten genauso wie den Einzelnen. Man will sein Ding durchziehen, eigene Entscheidungen treffen, aber bitte doch nicht die negativen Seiten tragen. Wie sowas aussieht, kann man aktuell an Großbritannien sehen. Der Brexit zeigt, dass große Teile der Bevölkerung gar nicht ermessen konnten, wie stark die europäische Vernetzung war und wie viele positive Punkte damit verbunden waren. Jetzt eiert man rum und führt vielleicht ein Land ins ungeplante Chaos. Vergessen darf man nicht, dass ein Krieg meistens nicht aus dem Nichts heraus entsteht. Häufig fängt es mit Worten an, mit gezielten Teilinformationen. Immer ein bisschen richtig und dennoch falsch. Der Ton macht dann auch schon mal die Musik. Um aber auf Deutschland zurückzukommen, auch bei uns wird der Ton rauer. Längst vergessen geglaubte Parolen hört man immer wieder. Verbal ist der Frieden schon längst nicht mehr vorhanden oder zumindest hart umkämpft. Auch im Umgang miteinander habe ich das Gefühl, dass der Frieden ein Stück weit brüchig ist. Geduld, Freundlichkeit, Höflichkeit, Respekt voreinander, Respekt vor dem anderen, vor Autoritäten, der Versuch, sich in den anderen hineinzuversetzen, allein schon das Wissen von dem anderen, es geht verloren. Von der Tatsache, dass Gott bei sehr vielen Menschen nicht mehr als letzte Instanz, als Autorität, als der Oberste gilt, will ich gar nicht erst anfangen. Gott kann, muss aber nicht die eigenen Entscheidungen abnicken, was er auch tut. Er ist der liebe Gott, grauhaarig, mit einem langen Bart und weit weg im Himmel aufgeräumt. Vor der Jahreslosung im Psalm 34 im Vers 14 steht: Pass auf, was du laberst, achte auf deine Worte, du solltest keinen Schwachsinn reden, oder wie es bei Luther heißt, behüte deine Zunge vor Bösen und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden. Warum steht es so in diesem Psalm? Weil oft am raschesten und wohl auch am häufigsten mit Worten gesündigt wird. Das hat oft nicht wiedergutzumachende Folgen. Das Böse, was mit der Zunge gesät wird, führt zu schlimmer Ernte. Also hat Reden auch etwas mit Frieden zu tun. Auch ein Wortgefecht ist ein Gefecht. Also wenn man den Frieden suchen und nachjagen will, gilt es vor allem, die eigenen Worte im Zaun zu halten. Das müsste vor allem dann gelten, wenn diese Worte elektronisch und auf 140, jetzt sogar 280 Zeichen reduziert in die Welt gehen. Per Twitter-Nachricht und E-Mail sind so schnell Worte in die Welt gesetzt, die man schlecht wieder einfangen kann. Mit Worten kann ein Feuer entzündet werden, das letztlich zu einem großen Flächenbrand führen kann. Der Vers 15 führt direkt zu dem ersten Teil des Vers. Der Vers 14 führt uns direkt zu dem ersten Teil des Vers 15. Lass ab von dem Bösen und tue Gutes. Ich bin der festen Überzeugung, dass der zweite Teil des Psalms, suche Frieden und jage ihm nach, nicht ohne den ersten Teil funktioniert. Wahren Frieden mit sich selbst und mit anderen kann man nicht haben, wenn man weiterhin Böses tut. Wer Frieden halten will, muss sich darum bemühen, das Böse mit Guten zu überwinden, wie es auch im Römer 12 steht. Es liegt leider nicht in der menschlichen Natur, von sich aus Frieden zu halten. So zeigt es uns die Bibel. Das muss jedem von uns bewusst sein. Frieden ist etwas, das erarbeitet, ja sogar erkämpft werden muss. Er muss in uns selbst stattfinden und beginnen. Frieden steht nie allein, sondern ist ein Ausfluss aus unserem Leben. Und Frieden ist auch direkt mit Gerechtigkeit verknüpft. Ein Frieden bei dauerhafter Ungerechtigkeit ist brüchig. Auf der nachfolgenden Folie werden einige Bibelstellen zusammengefasst. Das Werk der Gerechtigkeit wird Frieden sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit in Ewigkeit. Zusammenfassend kann man klar sagen, dass Frieden mehr ist als ein Waffenstillstand. Frieden hat etwas mit Gottesfurcht, einem gottesfürchtigen Leben zu tun. Gottesfurcht darf man dabei nicht als Furcht im Sinne des Schreckens oder ängstlichen Eingeschüchtertsein verstehen. Unter Gottesfurcht versteht man den Respekt und die Ehrfurcht vor Gott und soll uns dazu veranlassen, Gottes Gebote nicht zu übertreten. Sie führt also zur Befolgung der Gebote Gottes und wird als Anfang der Weisheit verstanden. Im Buch Prediger heißt es: Fürchte Gott und achte auf seine Gebote. Das allein hat jeder Mensch nötig. Und Salomo betont im Buch der Sprüchwörter 1, Vers 7, Gottesfurcht ist Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Wenn also Gottesfurcht der Beginn der Weisheit ist, und wenn aus dieser Weisheit heraus Böses mit Gutem überwunden werden kann, wenn daraus Gerechtigkeit entsteht, die mit Frieden, Ruhe und Sicherheit einhergeht, dann lassen Sie uns alle im Angesicht der Jahreslosung: Suche Frieden und jage ihm nach dieser Gottesfurcht streben. Bereit zu sein, darin zu wachsen. Der Vers ist somit der Auftrag an uns, unseren Anteil dazu beizutragen, dass es Frieden gibt. Frieden in uns selbst und mit unserem Umfeld. Lassen Sie uns dort die Stimme erheben, wo Gerechtigkeit und Frieden in Gefahr sind. Das alles in dem Wissen, dass Gott größer ist und er uns beides schenken wird. Das Wollen und Gelingen. Amen. Ich bete noch. Ja, Herr, zu Beginn des Jahres denken wir über Frieden nach. Und Frieden gibt es eigentlich nur von dir. Lass uns wachsen hin zu dir, lass uns wachsen in unserer Gottesfurcht. Lass uns wachsam sein, was in uns vorgeht und was um uns herum vorgeht. Schenke uns Kraft, dort die Stimme zu heben, wo es dran ist, und schenke uns die Kraft, uns da zu beugen, wo es dran ist. In alledem wollen wir dich loben. Amen.